HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Die Geschichte der Bienen von Maja Lunde sorgte international für Furore. Der Bestseller wurde mit dem norwegischen Buchhändlerpreis ausgezeichnet. Es folgten die Bände Die Geschichte des Wassers und Die Letzten ihrer Art. In jedem der Bände macht uns Maja Lunde auf einzelne Aspekte des Klimawandels und andere Umweltprobleme aufmerksam. Jetzt ist der letzte Band der Reihe erschienen, Der Traum von einem Baum. Dorothee Meyer-Karwick, worum geht es genau?
Ja, dieser Roman spielt in der Zukunft, aber einer, die jetzt nicht so weit entfernt ist, dass man denken könnte, ja, geht uns nichts an. Es beginnt im Jahr 2097, spielt dann aber größtenteils im Jahr 2110. Und zwar vor allen Dingen auf Spitzbergen, das heißt der zu Norwegen gehörenden Inselgruppe in der Arktis.
Das ist ja ein sehr unwirtlicher Ort.
Ja, aber auch einer einzigartigen Pflanzensamenbank für Nutzpflanzen. 2008 wurde diese Samenbank eingeweiht. In diesem Samenbunker auf Spitzbergen lagern Samenproben in 120 Meter Tiefe im Permafrostfelsmassiv bei minus 18 Grad. Und Ziel dieser Samenbank ist die weltweite Erhaltung von Nutzpflanzen, um die Ernährung der Weltbevölkerung sicherzustellen.
Die gibt es aber.
Ja, das ist jetzt keine Fiktion. Und Maja Lunde greift es auf und entspinnt daraus eben ihre Geschichte. Und die beginnt damit, dass in dem Jahr 2097 ein Baum an Land getrieben wird. Und den findet der 5-jährige junge Tommy. Und erst erkundet er die welken Blätter des Baumes. Und da hören wir gleich mal rein. Es liest Benito Bause.
Die Blätter waren zwar ein wenig welk und gekräuselt, aber viele saßen immer noch fest. Und auch wenn ihre Farbe blass und verwaschen war, hatten sie einen deutlichen grünen Schimmer. Tommy zupfte vorsichtig an einem. Gleichzeitig ließ er den Stock los, den er eben noch so schön gefunden hatte, denn jetzt, angesichts dieses riesigen Baums voller lebender Arme, erschien er ihm trocken und tot. Das Blatt löste sich sofort. Er strich mit dem Finger über die grüne Oberfläche, drehte es hin und her und erkannte deutlich, dass seine Vorder- und Rückseite verschieden waren, die eine viel grüner als die andere. Er nahm das Blatt zwischen Zeigefinger und Daumen und hielt es gegen die Sonne, kniff das eine Auge zu und sah mit dem anderen, wie die grüne Fläche, die an hauchdünnen Stoff erinnerte, das Licht filterte. Die Blätter saßen parallel an längeren Stängeln, wie kleine Familien. Er brach einen ganzen Stiel ab und zählte sie, 9 Blätter insgesamt. Dann ging er am Strand ein Stück weiter und hockte sich neben den Stamm. Er legte die Hand auf die gräuliche Rinde, die hart und knorrig war, und strich behutsam an ihr entlang. »Schöner Baum«, sagte er. Schließlich drückte er die Nase vorsichtig an den Stamm und sog den Geruch ein. »Rinde«, sagte er zu sich selbst, »so riecht Rinde.«
Das war ein Ausschnitt aus Der Traum von einem Baum von Maja Lunde, hier gelesen von Benito Bause. Und ja, für Tommy ist das wirklich etwas ganz Besonderes, diesen Baum zu finden, der da angetrieben worden ist. Denn auf Spitzbergen gibt es keine Bäume mehr. Alles, was der kleine Tommy darüber weiß, hat er in Büchern der Bibliothek von Spitzbergen gelesen.
Was ist denn das jetzt für eine Welt, in der der kleine Tommy aufwächst?
Ja, das ist eine Welt, die durch diverse weltweite Katastrophen, von denen wir nur ansatzweise etwas hören, in einen sehr archaischen Zustand zurückgefallen ist. Also auf Spitzbergen hat eine Gruppe von Menschen den Kontakt zu anderen Ländern dann abgebrochen und versucht nun im Einklang mit der Natur zu leben. Es gibt immerhin ein Gewächshaus, geheizt durch alternative Energien. Es gibt die gut bewachte Saatgutbank und es gibt eben eine große Bibliothek.
Na gut, klingt schon mal nicht schlecht.
Ja, das klingt wirklich ganz gut, aber was es beispielsweise nicht gibt, ist ein Krankenhaus oder überhaupt eine gute ärztliche Versorgung. Und so ist die Mutter von Tommy bei der Geburt von Henry, Tommys jüngstem Bruder, gestorben. Wir springen dann in der Geschichte ins Jahr 2110. Tommy ist jetzt fast volljährig, als auf Spitzbergen ein Virus nahezu alle Einwohner dahin rafft. Auch Tommys Vater David stirbt daran und später stirbt dann auch die Großmutter an Krebs. Und zurückbleiben nur Tommy, seine beiden kleinen Brüder Hilmar und Henry und zwei andere Mädchen, Rackel und ihre kleine Schwester.
Sind diese fünf jungen Menschen denn die einzigen Überlebenden auf der Welt?
Nein, aber sie haben eben keinen Kontakt zu irgendwelchen anderen Gruppen weltweit.
Wow.
Und Tommy will auch keinen Kontakt zur Außenwelt. Er will weiter einfach so, ja, im Einklang mit der Natur leben. Und Rackel hält das für einen Irrweg. Sie will weg zu anderen Menschen. Vor allem, als sie dann durch Tommy schwanger wird. Und es gelingt ihr dann, über ein Funkgerät Kontakte mit Menschen in China aufzunehmen. Und damit jemand kommt, um sie alle zu retten, sagt sie, sie habe den Schlüssel zur Samenbank. Und diese Bank ist Gold wert in einer Welt, wo unzählige Arten von der Erde verschwunden sind. Tatsächlich macht sich dann eine kleine Expedition aus China auf nach Spitzbergen, geleitet von zwei Frauen, Tao mit Mai Ling. Doch als sie auf Spitzbergen ankommen, hat Tommy das Saatgut versteckt und sagt, er wisse nicht, wo es sei und er will es auch nicht rausrücken. Er ist der Meinung, die Menschen haben es einfach nicht mehr verdient. Sie würden die Erde nur wieder zerstören, wenn sie in den Besitz dieser Samen kommen würden. Schließlich verschwinden Rackel und Tommy. Und Tao und Mai Ling müssen ohne die beiden, das heißt auch ohne Saatgut, wieder aufbrechen. Sie nehmen nur die drei kleinen Geschwister von Rackel und Tommy mit. Und sie rätseln, was mit Tommy und Rackel passiert ist. Und diesen Part liest Bibiana Beglau.
Mai Ling starrt eine Weile in die Luft. Dann seufzt sie schwer. Dass wir das alles überhaupt angestoßen haben. Sie rudert mit den Armen. Diese ganze Expedition, das ist der reinste Irrsinn. Wir waren von der Verzweiflung getrieben und jetzt kehren wir von unserer großen Reise zurück und alles, was wir dabei haben, sind drei elternlose Kinder. Tao weiß, dass Mai Ling recht hat. Und gleichzeitig vibriert eine starke Unsicherheit in ihr. Sie will nicht glauben, dass es so endet. Und sie versteht nicht, warum Tommy und Rackel von ihnen weggelaufen waren. Bei Tommy wusste sie von Anfang an nicht, ob sie ihm trauen konnte, aber sie nahm zumindest an, Rackel wäre glaubwürdig. Dabei hatte Rackel etwas Verzweifeltes an sich. Sie erinnerte Tao an die verkommenen Jugendlichen, die sie einmal in Peking angegriffen hatten, die alles verloren hatten und zu allem bereit waren, nur um des Überlebens willen, selbst zu den unmenschlichsten Taten. Tao weiß nicht, ob sie heute noch leben. Aber wenn sie leben, wäre die Saatgutbank eine Rettung für sie und für all ihre Brüder und Schwestern. Wogende, gelbe Kornfelder. Getreide, Mais, Reis, Soja.
Was ist denn jetzt mit Rackel und Tommy passiert?
Ja, das erfahren wir erst relativ zum Schluss des Romans. Es ist jedenfalls eine ziemlich düstere Geschichte, die nur durch die drei kleinen Geschwister von Tommy und Rackel einen leichten Hoffnungsschimmer erhält. Also im Sinne von, sie können es einmal besser machen als die Menschen zuvor.
Das klingt nach einer echten Dystopie.
Mhm.
Wie gefallen Ihnen Geschichte und Stil des Romans?
Ja, Maya Lunde macht uns bewusst, dass es auch zivilisatorische Rückschritte geben kann. Also eine Welt ohne Krankenversorgung, mit Hunger und Kälte und dies auch in naher Zukunft. Und interessant finde ich auch, dass sie die real existierende Samenbank ins Zentrum rückt und deren Rolle für das Überleben der Menschheit. Die soll ja tatsächlich im Katastrophenfall dafür sorgen, dass Samen von Nutzpflanzen überleben. Ja, und dann beschreibt sie Tommy als jungen Mann, der das Überleben der Welt vor das Überleben der Menschheit stellt und sagt, ohne uns ginge es der Welt deutlich besser. Das ist eine Idee, die für ihn selbst aber ganz schön viel Leid bedeutet. Und im Roman wird dann seine Geschichte noch mit der eines russischen Wissenschaftlers verquickt, der ebenfalls eine Samenbank schuf und sie gegen alle Widerstände verteidigte, nämlich Nikolai Wawilow.
Den gab's wirklich.
Ja, das war ein Genetiker, dessen richtige Thesen zur Genetik Stalin nicht passten und der dafür im Gulag sterben musste.
Maya Lunde greift also wieder große Themen auf, die hier von zwei Personen gelesen werden, von Bibiana Beglau und Benito Bause. Wie gefallen Ihnen diese beiden?
Ja, Benito Bause liest ja den Part aus der Sicht von Tommy und aus der Sicht von Spitzbergen, dieser kleinen Gemeinschaft dort oben. Und seine Stimme hat so einen melancholisch düsteren Klang. Und es passt sehr gut zu dieser Endzeitstimmung auf Spitzbergen. Und Bibiana Beglau schlägt so einen etwas vorwärtsdrängenderen Ton an. Auch das passend zu den beiden Frauen aus China, die unbedingt das Überleben ihrer Kultur zu Hause sichern wollen. Das ist schon eine gute Aufteilung. Beide artikulieren auch sehr klar und man kann ihnen über die lange Strecke wirklich gut zuhören.
Und ihr Fazit insgesamt?
Ein sehr spannender und vielschichtiger Roman, der eben viele Aspekte einer zivilisatorisch zerfallenen Welt aufgreift. Nicht immer bis auf die feinsten Verästelungen so durchdacht, so mein Eindruck. So habe ich mich beispielsweise gefragt, woher denn der Treibstoff kommt, mit dem die Expeditionsteilnehmer per Schiff und auch per Pkw unterwegs sind, wenn es angeblich ja keine Raffinerien und sonst was mehr gibt. Aber okay, hier geht es mehr um das grundsätzliche Thema Überleben in einer völlig ausgeplünderten Welt. Und das ist schon ganz schön spannend.
Maja Lunde, Der Traum von einem Baum. Gelesen von Bibiana Beglau und Benito Bause. Aus dem Norwegischen übersetzt von Ursel Allenstein. Zwei MP3-CDs haben eine Dauer von etwas über 13 Stunden in der ungekürzten Fassung, kosten 24 Euro und sind bei der Hörverlag erschienen.